herzlich willkommen bei Big Pool Theory, der Podcast, der fürs Schwimmen Wissen schafft.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Big Pool Theory. Dieses Mal mit
Ilka
und Lukas. Und daran könnt ihr schon erkennen, heute haben wir keinen Gast eingeladen, sondern Ilka und ich sprechen miteinander. Und das hat auch einen guten Grund, weil wir beide zu dem Thema, das wir heute besprechen, geforscht haben und uns viel schon mit beschäftigt haben. Ilka, du in deiner Diss zum Beispiel.
Genau, der Titel der heutigen Folge ist nämlich Relativierte Leistung. Kann Madcaps Leistung im Nachwuchs fairer vergleichen? Genau, und wir wollten heute mal so ein bisschen aufdecken, dieses Madcaps, das ist ja irgendwie so ein Schlagwort, das haben vielleicht ein paar schon gehört oder vielleicht auch noch nicht. Genau, und es gab eine Folge dazu, die wir mit dem Schwerpunkt zum relativen Alterseffekt schon mal aufgenommen hatten, der Sebastian und ich, das war die Folge 8, wenn ihr nochmal reinhören wollt, mit dem Titel Der 1. Januar als Talentfaktor. Ich habe mich da ja sehr, sehr ausführlich mit in der Diss beschäftigt, aber du hast auch ein wenig geforscht aus deiner sportpsychologischen, mit deiner sportpsychologischen Brille, kann man ja so sagen. Unter anderem ja auch in deiner A-Lizenz-Hausarbeit damals, richtig?
Genau. Also ich glaube, so kann man das ganz gut auseinanderdröseln. Du schaust also sehr auf den langfristigen Leistungsaufbau und die Talentforschung. Und ich versuche das alles nochmal so pädagogisch-psychologisch zu beleuchten.
Genau, bei mir geht es immer eben auch um die Vermittlung, ne? Wie geht man dann mit Sportlern und Sportlerinnen in dem Bereich um, und das hat auch immer so ein bisschen sozialen und oder soziologischen und auch pädagogischen Touch. Genau, aber vielleicht willst du noch mal ganz kurz unseren Hörern vielleicht skizzieren, was das überhaupt mit diesem relativen Alterseffekt auf sich hatte.
Das mache ich gerne. Ilka, es ist ja so, wir versuchen Leistungen möglichst fair vergleichbar zu machen im Schwimmen und auch natürlich auch in anderen Sportarten. Da haben wir im Schwimmen schon mal einen ganz großen Vorteil, denn so äußere Faktoren spielen im Schwimmen kaum eine Rolle. Ja? Die Becken sind bei dir in Köln und bei mir in Heidelberg. Wenn da 50 Meter draufsteht, dann hoffentlich auch 50 Meter lang. Das Wasser ist standardisiert, was die Temperaturen angeht. Überall ist auf dem Boden der Strich.
Ja, der ominöse schwarze Streifen.
Der schwarze Streifen, genau.
Und die Leinen.
Dann die Leinen, genau. Und wir sind auch nicht auf derselben Bahn beim Wettkampf, sondern jeder hat seine eigene Bahn. Das heißt, die Beeinflussung von möglichen Gegnern ist auch nicht ganz so groß. Natürlich kann es Wellen geben, aber deswegen haben wir ja auch die Wellenbrecher, Wellenkillerleinen zwischen uns. Genau. Und deswegen kommt es doch sehr stark auf das Individuum an und dessen interne Faktoren, die dazu führen, wie gut er oder sie schwimmt.
Genau, was dann schlussendlich auf dieser Stoppuhr steht, tatsächlich.
Genau. Und jetzt wird ja wahrscheinlich jeder sagen, ja klar, lassen wir nicht einen Elfjährigen mit einem 15-Jährigen starten oder vergleichen nicht die Leistungen, sondern wir lassen zum Beispiel zwei 13-Jährige gegeneinander starten. Das hat man irgendwann mal so eingeführt und festgelegt, dass wir also gerade im Nachwuchsbereich das Jahr nehmen und das Geburtsdatum nehmen.
Ja, und vor allem den Jahrgang.
Und immer die Jahrgänge, genau, miteinander vergleichen. Das hat zur Folge, und das ist dieses relative Alter oder der relative Alterseffekt, dass im schlechtesten Fall, wir nennen sie mal Antonia, die in die 7. Klasse geht und im Januar 2011 Geburtstag hat, gegen eine Zoe, die im Dezember Geburtstag hat und noch in die 6. Klasse geht, also ungefähr ein Jahr auseinander liegen die zwei und die trotzdem bei Meisterschaften gegeneinander starten und eben gewertet werden.
Genau, das macht ja schon einen riesen Unterschied, ne? Diese 12 Monate können ja, was so Leistungen und auch körperliche Höhe und Gewicht und Kraft und was da alles mit reinspielt, einen ziemlichen Unterschied machen. Und wir sind ja beim Schwimmen nun mal in einer Sportart, wo das sehr, sehr stark auf solche Faktoren ankommt. Genau, und wir sehen ja auch schon an 7. Klasse, 6. Klasse, ne? Das sind ja, gibt ja zum Teil auch Trainingsgruppen, wo dann auch klassenbezogen gearbeitet wird, wo die teilweise sogar auch ganz unterschiedlichen Trainingsreizen ausgesetzt sind und trotzdem bei den Wettkämpfen ja gegeneinander antreten. Aber das ist ja nicht das einzige Problem. Ich meine, ein weiteres Problem kennt ihr alle. Man steht auf den Wettkämpfen und man steht auf dem Siegerpodest und der auf Platz 2 ist deutlich größer als der auf Platz 3 beispielsweise. Das ist ja das Phänomen der körperlichen Reife. Was hat es denn damit auf sich?
Genau, nehmen wir wieder Antonia und Zoe. Jetzt ist Antonia zwar im Januar geboren und Zoe im Dezember. Es kann aber sehr gut sein, dass Antonia eher spät entwickelt ist in ihrer körperlichen Reife, also noch lange braucht, bis sie in die Pubertät kommt oder mindestens noch ein Jahr oder zwei braucht. Wenn Zoe da schon mittendrin ist und vielleicht auch schon den größten Wachstumsschub hatte, wir nennen das übrigens in der Forschung Peak High Velocity. Wir kommen nachher nochmal dazu, deswegen schon mal der Fachbegriff an der Stelle. So, und es kann, oder man weiß aus der Forschung, dass sich die Jugendlichen in dem Alter bis zu 2 Jahre die Frühentwickler vorne ran sein können und die Spätentwickler 2 Jahre hinten dran.
Das sind 4 Jahre, oh Gott.
Insgesamt um 4 Jahre unterscheiden können. Genau. Und deswegen ist bei Antonia, die im Januar geboren ist und sagen wir mal 2 Jahre zurück ist und Zoe, die vielleicht im Dezember geboren ist, 2 Jahre voraus, kommen wir insgesamt auf, ich glaube, 3 Jahre Unterschied, wenn ich jetzt richtig gerechnet habe.
Genau, in dem Fall schon, genau. Und das sind natürlich zwei Phänomene, die im Nachwuchsleistungssport sehr, sehr offensichtlich, also der eine ein bisschen offensichtlicher, der andere ein bisschen weniger offensichtlich, ne? Also die Geburtsmonate stehen ja in deutschen Protokollen jetzt nicht dabei. Das ist witzigerweise in anderen Ländern teilweise anders. Aber es ist natürlich, es führt letztendlich dazu, dass wir eigentlich die Leistung immer noch mal relativieren müssen. Ne? Obwohl wir schon in Jahrgängen unterwegs sind.
Ne? Genau. Und jeder Versuch, das vielleicht noch für mich ganz wichtig, jeder Versuch, diesen Geburtsmonat rauszurechnen, ist meine persönliche Meinung, da reden wir eben von diesem einen Jahr. Viel entscheidender in meinen Augen ist die körperliche Reife.
Genau, weil die einfach mehr Jahre ausmachen oder viel mehr Diskrepanz letztendlich oder die Spanne einfach deutlich erweitert. Weil jetzt kommen wir nämlich dann doch dazu, wenn man rein die körperliche Reife begutachtet. Du hast vorhin in der Einleitung gesagt, wir würden ja niemals auf die Idee kommen, 13-Jährige mit 15-Jährigen zu vergleichen. Oder 11 bis 15, wie auch immer, beides tun wir aber tatsächlich, wenn man sich rein die körperliche Reife anschaut. Und das ist ja eigentlich total verrückt.
Genau. Und die Australier, da gibt es mehrere Forscherinnen und Forscher, die sich mit diesem Phänomen beschäftigen, also wie sich solche Effekte auf sportliche Leistung auswirken und ganz spezifisch auch im Schwimmen auswirken. Das sind die Herren Copley und Abbott zum Beispiel und aber auch noch weitere. Und die haben ganz interessanterweise auch eine ganz ähnliche Entwicklung genommen in ihren Forschungsarbeiten, nämlich einmal von der sogenannten CAP-Methode hin zur MAD-CAP-Methode, Eka. Was hat es denn damit auf sich?
Genau, also die Entwicklung, von der du sprichst, vielleicht um alle noch mal ein bisschen abzuholen, meint eben tatsächlich, dass man sich eben erstmal um den relativen Alterseffekt gekümmert hat. Das liegt einfach daran, dass das natürlich etwas ist, was man super gut messen kann. Ne? Also, welchen Monat bist du eigentlich geboren, Lukas?
Im Januar.
Ja, guck mal, du bist ein Januarkind. Und wir wissen ja aus der Folge 8, dass der Sebastian ein Dezemberkind ist. Wir hätten also schön auch Lukas und Sebastian nehmen können. Und ich bin Augustkind, also ist auch schon drittes Quartal. Aber dann, ja, immer noch Sommerkind. Wie auch immer, auf jeden Fall ist es ja tatsächlich so, dass das eben erstmal der einfachere Weg ist, eben solche Berechnungen zu machen. Und also in dieser Forschung, wenn man sich die Forschungslandschaft anschaut, hat man eben viele, viele Jahre damit verbracht, relativen Alterseffekt hoch und runter zu deklinieren und genau zu schauen und gesehen, wo man den findet und so weiter und so fort. Und eigentlich gab es in den letzten Jahren dann eben diesen Switch zu Maturation. Und wie du richtig sagst, das einfach deutlich einflussreicher ist oder deutlich gravierender ist. Der Grund, warum man sich da so ein bisschen gescheut hat, ist eben, dass man eben diesen Entwicklungsstand nicht ganz so leicht erheben kann. Also man kann ja nicht vom Geburtspass sozusagen oder vom Ausweis den ablesen, sondern man muss da Messungen anstellen. Und da gibt es ja ganz unterschiedliche Arten, wie man das messen kann. Ja, also zum Beispiel kann man so Knochen in der Hand messen, das macht man dann eben mit Röntgenaufnahmen, das ist ja schon recht aufwendig und auch nicht ganz unkritisch, was so Schädlichkeit und sowas angeht. Man könnte sich Geschlechtsteile anschauen und die Reifung anhand
von... Das ist noch kritischer.
Ja, ich denke auch, das ist etwas, was man definitiv da an der Stelle nicht zumuten kann. Und es hat sich eigentlich erst in den letzten Jahren, haben sich Methoden entwickelt, auch ohne diese Faktoren tatsächlich einfach den Entwicklungsstand zu messen. Und da gibt es zum einen diese Peak Height Velocity, die tatsächlich einfach nur auf Basis von Körperhöhe oder Relationen von Körperhöhe und Sitzhöhe gemessen wird. Und noch ein bisschen genauer gibt es das sogenannte Somatic Maturity Prediction Model, was quasi von den Kollegen oder von den Forscher, von der Forscherinnengruppe rund um Moore 2015 entwickelt wurde. Das erweitert letztendlich die Formel von Mierwald, eben diese Peak Height Velocity, noch um Body Mass und dann eben auch die Beinlänge, die man ja dann auch daraus abrechnen oder ableiten kann. Und das sind natürlich, wir wollen da gar nicht zu sehr ins Detail gehen, aber das sind natürlich Möglichkeiten, viel, viel schneller, viel einfacher und auch unkritischer eben an eine Bewertung des Entwicklungsstandes ranzukommen. Und das zeigt sich dann eben auch in der Entwicklung von MedCaps. Aber vielleicht da auch nochmal eine Einleitung oder einleitend dazu. Es gibt ein großes Projekt in Australien, das nennt sich H2Grow. Und wir haben euch die Website und auch ein Video, die das Phänomen auch nochmal ein bisschen netter beschreiben oder ein bisschen einfacher beschreiben und auch visualisieren, mal verlinkt. Und das ist im Grunde ein Projekt zwischen der Sydney University und dem Forscher Cobley im Lead sozusagen und Swimming Australia. Und das wurde eben gegründet, das ist ein ganz langfristig angelegtes Projekt. Das wurde gegründet mit dem damaligen Performance Manager beziehungsweise demjenigen, der bei Swimming Australia eben für den langfristigen Leistungsaufbau und diese Entwicklung zuständig ist. Genau, also da steckt ein bisschen Geld drin und schlussendlich ist es so, dass man in Australien die Nachwuchssportler und Sportlerinnen, die bei Meisterschaften, aber auch bei Metropolitan Championships, also bei etwas größeren regionalen und nationalen Wettkämpfen starten im Nachwuchs, das sind die Jungs zwischen 10 und 16 und die Mädchen zwischen 10 und 15, eben einlädt, sich vermessen zu lassen und dann eben regelmäßige Reports zu ihren relativierten Leistungen zu bekommen, um im Grunde da mehr Aufschluss darüber zu bekommen. Und das scheint tatsächlich ganz gut zu funktionieren, denn wenn man sich auf der Webseite mal umschaut, die Forschungsgruppe rund um Cobley, Abbott und wie sie alle heißen, die da so nett zusammenarbeiten, haben eine ganze Reihe von Publikationen da in den letzten Jahren produziert, wo man ganz, ganz ausführlich eben mit Hilfe dieser MedCaps-Methode eben nachlesen kann, wie sich die Leistung da entwickelt. Genau, aber auf diese Forschung wollen wir jetzt eigentlich gar nicht eingehen, sondern wir wollen uns eigentlich die Zeit nehmen, das mal kurz zu erklären, was das, wie man sich das vorstellen muss, um dann so ein bisschen gemeinsam zu diskutieren, inwieweit man sowas eben dann auch nutzen kann oder vielleicht welche Potenziale da auch für den Deutschen Schwimmverband drin liegen könnten. Traust du dich da mal zu erklären? Maturation haben wir ja jetzt schon.
Ich würde erstmal nochmal zusammenfassen.
Ah, lassen, sehr
weil
gut.
Das waren jetzt, du hast sehr viele Fremdwörter, finde ich, genutzt. Erstmal musst du nochmal erklären, für was steht denn CAP überhaupt?
Genau, CAP ist, Achtung, Fremdwort, Corrective Adjustment Procedure. Und das bedeutet im Grunde auf Deutsch, es ist ein Korrektiv oder eine Prozedur, um zu korrigieren. Vielleicht ist das eine schöne Übersetzung. Und da geht es tatsächlich nur um die Geburtsmonate. Nehmen wir uns jetzt mal einen Wettkampf. Antonia und Zoe, Jahrgang 2011, schwimmen 100 Meter Kraul mit ganz vielen anderen Kindern in der gleichen Altersklasse, also in dem gleichen Jahrgang. Und da kommen ja dann Leistungen raus. Mhm. Und man kann quasi, wenn man sich das mal in einem Diagramm vorstellt, kann man unten auf der X-Achse einfach mal den Geburtsmonate nimmt, also von angefangen bei Dezember, rückwärts, November, Oktober und so weiter, bis zum Januar. Und auf der Y-Achse die Zeit nimmt, kann man ja quasi jede Leistung zuordnen, ne? Und kann Punkte in dieses Diagramm reinsetzen und jede Leistung zuordnen. Und dann kann man Und dann kann man da eine Regressionsgerade durchlegen, die im Grunde den Leistungsabfall oder die Leistungsverbesserung über diese Monate zeigt. Und dann wird sich in der Regel, wenn man, ja, sagen wir mal, wir nehmen da mal die Top 100, gerade aus der Jahrgangsbestenliste, dann wird sich das so darstellen, dass im Dezember die Kinder slightly oder ein kleines Stückchen langsamer sind als im Januar und sich das quasi wie so eine Art kleine Kurve nach unten bewegt. Und das eigentlich Spannende bei CAPS ist quasi, dass man sagt, okay, es ist ja völlig legitim, dass jemand, der im Dezember geboren ist, ein bisschen langsamer schwimmt als jemand, der im Januar geboren ist. Und was man jetzt eigentlich im Grunde macht, ist, man guckt einfach, wie nah man über oder unter dieser Kurve ist. Wenn man drüber ist, ist man langsamer als die Kurve, also als die angenommene Zeit für den korrekten Monat. Und wenn man drunter ist, ist man schneller. Und schlussendlich ist es ja besser, oder schlussendlich wird eigentlich jetzt dann für den Jahrgang nur gemessen, wie weit man selber in seinem bestimmten Geburtsmonat, oder das kann man bis auf den Tag genau machen, schlussendlich weg von dieser Kurve ist. Das ist CAPS.
Genau, diese Kurve ist ein Mittelwert, ne? Also der Mittelwert für alle, entweder pro Monat oder pro Tag gemessen, genau wie du sagst. Genau. Und derjenige, der dann besser ist als der Durchschnitt für seinen Monat zum Beispiel, also der schneller ist als der durchschnittliche Dezember, das durchschnittliche Dezemberkind, müsste eigentlich weiter vorne stehen im Klassement als jemand, der vielleicht im Januar geboren ist, aber eher schwächer ist.
Genau, und man geht
für
seinen
Geburtsmonat.
Genau, man geht im Grunde einfach davon aus, dass wenn derjenige später geboren wäre, ne, so und so weiter. Genau, und das ist aber rein, also das ist super einfach mathematisch nachvollziehbar. Es beinhaltet aber an der Stelle ja noch überhaupt nicht die Entwicklung. Also letztendlich nur die Entwicklung, die verbunden ist sowieso mit dem relativen Alter oder überhaupt mit dem Alter. Ne? Ist ja klar, wer älter ist, ist weiterentwickelt. Das ist ja so, sozusagen an der Stelle erstmal sehr linear gedacht. Aber der tatsächliche Entwicklungsstand der einzelnen Sportler und Sportlerinnen kann ja nochmal abweichen.
Das meinte ich vorhin mit, die Australier haben sich da auch weiterentwickelt. Ne? Erst haben sie CAP gemacht.
Ja, absolut.
Und sich den Geburtsmonat angeschaut. Und wie wir vorhin an Antonia und Zoe versucht haben zu erklären, wenn Antonia als Januarkind spät entwickelt ist und Zoe früh entwickelt ist, was die körperliche Reife angeht, dann hat diese CAP-Prozedur die falsche erwischt sozusagen im Bevorteilen und die falsche erwischt im Benachteilen oder im Mitteln. Und deshalb haben die Australier dann MedCAP entwickelt. Eka, für was steht jetzt MedCAP?
Ja, MAT steht für Maturity-Based Corrective Adjustment Procedure. Also da geht es im Grunde darum, dass man diesen sehr weit gravierenderen Teil der Entwicklung eben jetzt auch noch mit reinrechnet. Und da kommen jetzt diese Sachen, die wir vorhin erzählt haben, zum Tragen. Das heißt, was man letztendlich von den Sportler und Sportlerinnen jetzt noch braucht, also Antonia, Zoe und alle anderen 100 Kinder im besten Falle, wäre eben die Körperhöhe, die Sitzhöhe und das Gewicht, genau.
Genau, und diese Werte, Ilka, gibt man dann in eine Formel. Die sieht auf den ersten Blick relativ kompliziert aus, aber ehrlich gesagt, ich hatte schon überlegt, ob wir sogar eine Excel-Tabelle zur Verfügung stellen. Ich meine auch, dass es Internetseiten gibt, wo man diese Werte eingeben kann und dann kriegt man dieses MAT quasi ausgespuckt. Die körperliche Reife. Und da geht es im Grunde darum, wie weit ist man weg oder schon drüber über dieses Peak Height Velocity, was ich vorhin angesprochen hatte. Damit ist gemeint, wenn man ein Kind misst, wenn es wächst und sich entwickelt, dann gibt es einen gewissen Altersbereich. Bei den Mädels meine ich, ist das um die 13, 14 Jahre und bei den Jungs ein bisschen später, wo die besonders schnell wachsen. Und das ist dieses Peak Height Velocity und durch diese Prozedur, die Ilka jetzt beschrieben hat, bekommen wir den Wert, wie weit bin ich von diesem besonderen Spurt in meinem Wachstum entfernt oder bin ich sogar schon drüber hinaus.
Genau, und wir wollten uns ja die Zeit nehmen, das nochmal ein bisschen genauer zu erklären, aber wir wollten uns jetzt vor allem mal die Zeit nehmen, nochmal genauer zu überlegen, ob das tatsächlich eine Chance gibt oder wo vielleicht auch die Grenzen sind, das eben in unserem deutschen Schwimmsystem schlussendlich mit aufzunehmen oder mit zu etablieren.
Ja, Ilka, mir fällt da direkt ein, auch wenn es erstmal kompliziert klingt, es ist gar nicht so wahnsinnig kompliziert. Wir brauchen die Sitzhöhe, wir brauchen die Körperhöhe. Das sind Sachen, die kann man sehr schnell erfassen. Und das Gewicht machen wahrscheinlich eh viele Trainer und Trainer ebenfalls. Insofern hat man das und wird auch beim LVT ja zum Beispiel genauso gemessen. Insofern, ja, es wäre vielleicht ein bisschen mehr Aufwand, aber in der Regel sind die Dinge ziemlich einfach zu machen und es wird teilweise auch schon beim LVT.
Genau, aber wenn man jetzt zum Beispiel einen ganzen Wettkampf, jetzt mal eine deutsche Jahrgangsmeisterschaft beispielsweise, ja, letztendlich da einmal relativieren wollen würde, ist es ja durchaus schon, und das, genau, das muss man an der Stelle halt einfach abwägen, wäre es natürlich schon aufwendig, jetzt erstmal alle Sportler und Sportlerinnen vor der Veranstaltung oder im Zuge der Veranstaltung einmal eben in einen Raum zu zitieren, um eben genau diese Messungen zu machen. Und das ist auch ganz wichtig, vielleicht an der Stelle zu erwähnen, es gibt auch tatsächlich, damit man da keine Fehler macht, damit man sich da nicht vertut, auch tatsächlich da von der Arbeitsgruppe, von der australischen Arbeitsgruppe ganz klare Vorgaben. Man muss nämlich das Ganze dreimal messen, damit da eben auch nichts schief geht. Das machen die im Grunde, um ihre Daten da belastbarer zu machen. Also schlussendlich, es ist schon Aufwand. Du musst jemanden da hinstellen, der das macht, ne? Aber das ist wahrscheinlich, oder genau das ist eben etwas, was man eben durch eine Kooperation erreichen könnte, oder, ne, weil Forscher, Forscherinnen hätten natürlich totales Interesse an diesen Daten und könnten dafür eben auch Ressourcen zur Verfügung stellen.
Wie ich jetzt gesehen habe, bei dieser H2Crow-Seite, die nennen dann die Wettkämpfe, an denen sie anwesend sind, und die Sportler und Sportler können sich im Vorfeld oder die Eltern anmelden und sagen, hier, mein Kind oder ich möchte mich als Sportler da einmal messen lassen, um dann meine Leistung vielleicht relativierter mit anderen zu vergleichen.
Genau, ich habe so den Eindruck, dass das, also das hat sich nämlich verändert tatsächlich. Also vor Jahren war das eben tatsächlich noch so, dass die ganze Kohorten einfach sozusagen vom Schwimmverband, also vom Australian Swimming angesagt, durchgemessen haben. Vermutlich ist das natürlich das etwas bessere Prozedere, ne? Dass man im Grunde sagt, okay, meldet euch freiwillig und ihr bekommt dann eben relativierte Leistungen, ihr bekommt Einschätzungen von uns, die im Grunde euch dann für die Entwicklung eben nochmal einen genaueren Stand mitteilen und euch sozusagen auch so ein bisschen aufzeigen und auch den Trainer natürlich aufzeigen, wie die Leistungen einzuschätzen ist. Aber jetzt ist natürlich die große Frage, ist das die Lösung all unserer Probleme in der Entwicklung oder auch in diesen Entwicklungsprozessen letztendlich auf dem Weg zum Erwachsenenwerden? Was denkst du? Was ist so deine Meinung?
Also, ich fände es cool, wenn man das als Trainer hätte zusätzlich oder auch als Sportler, gerade weil wir häufig das Problem haben, da kommt jetzt ein bisschen der Psychologe, dass Sportler, die eben merken, dass sie nicht fair verglichen werden, mir hat gerade letzt wieder ein Schwimmer gesagt, ja, der ist 16 oder so, ja, wenn er jetzt zu den D&M fährt, die sind alle schon einen Kopf größer als er und ne, schon viel männlicher als er. Da glaube ich schon, dass gerade die Sportler, die vielleicht sonst aufhören würden, ne, dass für die das ganz gut wäre zu sehen, hey, halte mal durch, ja, warte ab, bis bei dir auch die körperliche Reife oder die Entwicklung so weit einsetzt, dass es vergleichbarer ist und dann hast du die Chance hier mit vorne mitzuschwimmen. Das finde ich, glaube ich, für die Sportler und Sportler total sinnvoll und auch für die Trainer und Trainer vielleicht auch, das Feedback zu bekommen, hey, dein Sportler, der ist da gerade zwar deutscher Altersklassen, keine Ahnung, Rekordhalter oder schwimmt da ganz vorne mit, aber der ist halt auch schon sehr, sehr weit in seiner körperlichen Entwicklung und schau mal vielleicht, dass du auch noch andere in deiner Mannschaft förderst.
Genau, und das Gute ist ja, es ist ja faktisch auch, also an der Stelle ja eben nicht hier Trainerauge so ein bisschen angenommen, sondern es ist ja tatsächlich ein sehr, sehr faktisches Verfahren. Und es gibt eine ganze Reihe von Forschungen, die eben jetzt ja dann mit MedCaps auch schon gemacht wurden, um das zu bewerten und die eben tatsächlich auch zeigen, das zeigen auch die Analysen des relativen Alterseffekts, dass Kinder, die eben benachteiligt sind in Sachen Entwicklungsprozess und Alter, wenn sie durchhalten und dabei bleiben, hinten raus tatsächlich sogar deutlich besser sein können und längerfristig dabei bleiben und dementsprechend auch ja eben in andere Sphären der Leistungsfähigkeit vordringen können. Also es gibt da ganz, ganz viel, was eben, ja, was das zeigt und bestätigt, dass es sich lohnt, diese Phasen der Ungleichheit tatsächlich irgendwie zu überstehen, muss man ja fast sagen, ne?
Ja, ungefähr übrigens bei Frauen bis zum 14. Lebensjahr, bei Männern bis zum 16. Lebensjahr kann man so grob anpeilen, dass man danach sagen kann, okay, jetzt sollte jemand vorne mitschwimmen, ja?
Ja, die Australier und messen die Frauen sogar bis 15 noch.
Aber bis 15, okay.
Genau, ja, aber das ist ja, genau, es ist ja dann auch wieder nicht für jeden gleich, aber danach ist es eben tatsächlich so, dass das rein von der Biologie unseres Menschen, das dann bei der Großteil der Menschheit dann eben abgeschlossen ist und dann ist es eben so. Und im Erwachsenenleben gibt es natürlich auch Ungleichheiten, ne? Es gibt natürlich immer größere und kleinere Sportler, aber das ist dann eben so und das ist aber etwas, damit muss man dann leben, das kann man sich ja zum Vorteil machen, das hat ja nicht immer alles per pauschal Vor- und Nachteile, aber es ist natürlich dann schon auch sehr ungerecht in diesem Alternsgang oder in diesem größer Erwachsenenwerden dann eben diese Nachteile zu haben und deswegen ja, es ist natürlich spannend, das zu relativieren an der Stelle. Aber schlussendlich, ja, es ist natürlich irgendwie nicht alles, ne? Also klar, ich kann natürlich größer sein und ich kann irgendwie dadurch irgendwie, weiß ich, bessere Zughebel haben, längere Zugwege oder höhere Frequenzen oder was auch immer, mehr Kraft ins Wasser bringen. Aber das ist natürlich nicht alles, ne? Also da gibt es schon auch noch ein paar Grenzen.
Genau, zum Beispiel die Schwimmtechnik wird da natürlich überhaupt nicht mit irgendwie erfasst oder rausgerechnet oder wie auch immer. Interessanterweise ist aber so, dass man in einer anderen Studie festgestellt hat, dass das technische Können auch mit der körperlichen Reife zusammenhängt. Weil man ja, die Frage ist ja, wie erfasst man technisches Können? Ne? Und ihr habt ja in der einen Folge mit Christian über den Stroke-Index gesprochen. Und man konnte zum Beispiel zeigen, dass der Stroke-Index auch stark mit der körperlichen Entwicklung zusammenhängt. Also ist so ein bisschen das Henne-Ei-Problem an der Stelle. Was aber auf jeden Fall fehlt, ist, wie lange trainiert eigentlich jemand schon? Ja, ist der schon seit sechsten Lebensjahr im Schwimmverein oder erst seit dem neunten Lebensjahr? Was hat der eigentlich schon alles für Umfänge geschwommen? Welche Intensitäten schwimmt der? Wie oft geht der eigentlich ins Wasser in der Woche und so weiter und so fort. So in dem Talentforschungsbereich nennt man das auch die Utilisation, also wie gut ist der im Verhältnis zu seinen Trainingsvoraussetzungen oder dem, was er eben schon macht oder gemacht hat. Und genau, deswegen, das ist alles natürlich durch Metcaps nicht abgedeckt, das ist auch ganz, ganz klar.
Ja, und Entwicklung hat ja auch mehrere Dimensionen. Es ist ja nicht nur, man wird größer, kräftiger und hat vielleicht schon mehr Hormone, sondern es ist ja auch, kann ja auch was Soziales, was Psychisches beinhalten. Und auch das ist natürlich etwas, was da an der Stelle, ja, also manchmal ist das nämlich, worauf ich hinaus will, ist, dass das manchmal unterschiedlich sein kann. Ne? Man hat ja auch, das kennt ihr vielleicht auch, man hat ja manchmal Sportler, die schon sehr, sehr groß sind, aber einfach in ihrer ganzen psychischen und sozialen Entwicklung noch gar nicht so weit sind. Und auch da, und das kann ja wiederum zum Nachteil für sie sein, ne, was Trainingsprozesse angeht oder eben auch was der Umgang mit Druck angeht und was da alles so sein kann. Und sowas, ja, beinhaltet es letztendlich oder relativiert es letztendlich natürlich nicht.
Ne? Genau. Zusammengefasst, auf jeden Fall ein nettes Tool, sollten sich Trainer und Trainer mit beschäftigen und vielleicht für die eigene Trainingsgruppe mal ausrechnen. Wenn es nicht flächendeckend irgendwie eingesetzt wird von Verbandsseite, ist das sicherlich eine gute Möglichkeit für die eigene, für die Entwicklung des eigenen Trainerauges. Was denkst du abschließend, Ilka?
Ja, ich denke tatsächlich, dass es total spannend wäre, da eben auch in Deutschland mal mit anzufangen. Und wenn es nicht bei großen Meisterschaften flächendeckend ist, und da gibt es natürlich dann auch Gründe, warum der Verband oder warum man das nicht einfach so machen kann. Ne? Es wird ja dann, stell dir vor, es werden jetzt Meistertitel nach diesem Corrective Adjustment Procedure vergeben. Und es wird ja immer undurchsichtiger, wer dann am Ende tatsächlich da oben auf dem Podest steht. Soweit wollen wir sicherlich nicht gehen, aber nichtsdestotrotz ist es durchaus sehr spannend, diese Daten zu haben und diese Relativierung. Und ich fände es total gut, dass eben auch bei beispielsweise Kaderzugehörigkeiten, wir hatten ja beim letzten Mal in dem Podcast auch darüber gesprochen, dass man vielleicht so Quotenplätze vergibt oder ähnliches, noch viel greifbarer wäre dann natürlich zu sagen, okay, wir vergeben eben solche Sachen, solche Kaderplätze, solche Kadernominierungen eben nach diesen, ja, relativierten Leistungen. Und das würde tatsächlich, oder auch bei der Vergabe von beispielsweise, vielleicht sowas wie Trainer des Jahres, Altersklassenrekorde, ne, all diese Dinge könnte man mal überlegen. Denn vielerorts hängen, wenn man jetzt mal nicht so weit geht mit Kaderkriterien, aber vielerorts wird sich ja auch um Bahnen gestritten. Ich weiß nicht, wie das so bei euch in Heidelberg ist, aber auch da gibt es ja immer wieder die Frage, wonach bewerten wir, welcher Verein, welche Trainingsgruppe, welche Wasserzeiten bekommt. Und auch das ist natürlich immer, oder auch da wäre es natürlich total spannend, irgendwie eben eher relativierte Leistungen zu nehmen als die tatsächlichen Leistungen.
Hm? Mhm. Ja? Passt, ja.
Ja, da haben wir doch jetzt einmal einen schönen Rundumschlag nochmal gemacht mit dem Fokus auf den sogenannten Madcaps. Das war mir eine Freude, lieber Lukas. Und uns ist natürlich, oder uns interessiert natürlich immer, was denkt ihr darüber? Wie seht ihr das? Welche Möglichkeiten, Chancen und Grenzen gibt es? Wenn ihr euch dazu äußern wollt oder sonst irgendwelche Fragen oder auch Vorschläge habt, dürft ihr euch natürlich immer gerne melden. Unsere Mailadresse ist bigpooltheory@dstv-schwimmtrainer.de. Und wie wir bereits gesagt haben, haben wir eine Reihe von Links zu H2Grow und auch zu den, wichtigsten Papern wieder mit in den Notizen vermerkt. Und wenn ihr Lust habt, noch ein bisschen mehr noch zum Thema langfristigen Leistungsaufbau zu hören, da haben auch Lukas und ich in Folge 5 uns auch mal über die sogenannte 10.000-Stunden-Regel auseinandergesetzt. Da ist natürlich der relative Alterseffekt auch immer ein Thema. Dann könnt ihr gerne mal so rein. Das war's von uns für heute. Ciao, ciao und tschüss sagen.
Lukas
und Eka.
Bis zur nächsten Folge bei Big Pool Theory.